Das Jazzgespräch. Bitte, wir laufen. Servus, Stefan.
Servus, Tita, und servus, alle da draußen. Wir sind zurück von der Sommerpause, die, ich weiß nicht, wie viele Wochen jetzt gedauert hat. Wie war denn der Sommer bei dir?
Ja, bevor ich dir das beantworte, auch von mir, hallo da draußen. Mein Sommer war durchwachsen, würde ich jetzt mal sagen wollen. Aber das ist nicht wahr. Ich hatte einen ganz netten Sommer. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und bei dir?
Ja, detto.
Mit dem Älterwerden sehen wir die Sachen einfach positiv. Was bleibt uns schauen, das lieber.
Gut. Na gut, dafür haben wir heute ein vielleicht super... vielleicht ist das auch nicht das richtige Forum, das jetzt auszutauschen und zu erfahren. Genau, über den Sommer. Aber wir haben uns das Sommerthema vorgenommen, oder ja, assoziiere es zumindest mit dem Sommer. Wir reden heute über Afrobeat und den Erfinder und Begründer des Afrobeat, vor allem. Ja,
du redest vor allem über ihn. Ihr redet vor allem über einen anderen.
Gut, also wir reden über Fela Kuti oder auch Fela Anikulapo Kuti, wie er sich zuletzt genannt hat. Nigerianischer Musiker. Mhm. Ich weiß nicht, ob man ihn einführen muss oder ob man ihn eh kennt. Für mich zusammenfassend, der Fela Kuti war kein herausragender Saxophonist. Er war kein herausragender Keyboard-Spieler. Er war wahrscheinlich auch kein herausragender Trompeter. Er hat begonnen mit Trompete. Er war Komponist, er war Bandleader. Er war politisch aktiv. Er war negativ kritisiert wegen seines Lebenswandels. Aber wenn man so in die Musik reinhört, egal welche Aufnahme man nimmt, von den vielen, vielen Aufnahmen, die er Zeit seines Lebens gemacht hat. Es zieht zumindest mich in seinen Bann, diese Musik. Und wenn ich es höre, dann muss ich mich sofort bewegen dabei. Das ist für mich Fela Kuti.
Ja, ich möchte den Faden genau an diesem Punkt aufnehmen. Wenn du ihn hörst, dann musst du dich sofort bewegen dazu. Das ist das, was für mich den Afrobeat am ehesten symbolisiert und am ersten quasi sofort einen Zugang für jeden, der sich fragt, was ist denn das eigentlich, bieten könnte. Das gilt für eigentlich alle Musiker, die dann auch Fela Kuti gefolgt sind oder alle Musiker oder alle Musikgattungen, die dann im Wesentlichen irgendwo aus dem Afrobeat sich bis heute weiterentwickelt haben, weil wenn man da versuchen würde, alles, was im weitesten Sinne zu diesem Genre dazugehört, zusammenzufassen, dann würde es uferlos werden. Und wenn man eine Klammer über alles spannen möchte, hätte ich sie ganz genauso gespannt, wie du das jetzt getan hast, indem man sagt, das ist genau die Musik, wo du einfach nicht sitzen bleiben kannst, die absolut auf eine ganz eigene Art und Weise, wie der Jazz swingt, so schwingt auf eine ganz spezifische Art und Weise eben der Afrobeat. Und eigentlich gibt es wirklich keinen, der das besser nachvollziehbar macht, dass der Fela Kuti voll sofort diese ganzen melodischen Fetzen ein. Eigentlich klingen in Wirklichkeit ganz, ganz viele seiner Lieder für mich sehr ähnlich, aber kein einziges ist so, dass man dabei sitzen bleiben kann.
Ja, also du hast recht. Also die Songs, die er hat, sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Sie ziehen sich meistens über eine Plattenseite hin, wobei die Plattenseite auch kürzer sein kann beim Fela Kuti. Ich glaube, die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Titel sind die Texte, die ja durchwegs politisch waren und die in einem sehr charmanten Pidgin-Englisch gesungen wurden. Offensichtlich deswegen, weil er wollte, dass andere Afrikaner, die Englisch sprechen, ihn auch verstehen. Also deswegen hat er immer nicht in seiner Muttersprache gesungen, sondern in diesem Pidgin-Englisch. Und ich finde das immer recht witzig, wenn man das hört.
Ich erinnere mich dran, ich habe mir jetzt vor kurzem meine Lieblingsplatte von ihm, also nämlich eigentlich vor kurzem heute, aufgelegt am Vormittag und mich zurückerinnert an die Zeiten, wie ich das damals das erste Mal gehört habe. Da war ich noch ein blutjunger Schnösel in meinen frühen Studententagen. Obwohl ich des Englischen absolut mächtig war, komme ich heute drauf, dass ich auch die politische Dimension des Ganzen sicher nicht in der Tragweite damals erfasst habe, wie es mir heute möglich ist, mit meinem weitergespannten Bogen über die Weltgeschichte sozusagen das zu erkennen. Und ich würde auch fast zu behaupten wagen, dass der Fela Kuti ohne das brennende Problem der afrikanischen Frage in allgemeinen und im Besonderen wahrscheinlich nicht diese musikhistorische Bedeutung bekommen hätte, die er heute hat, weil, wie wir jetzt schon festgestellt haben, natürlich sehr wohl sein riesig reiches Oeuvre, der hat ja wirklich viele, viele zig Platten gemacht und es ist dann fast schwer, die Highlights zu bewerten, weil vieles davon sehr ähnlich klingt. Es ist alles extrem eigenständig und damit sozusagen wirklich wert, ihm einen Platz im der Musikgeschichte zu geben. Aber auf der anderen Seite, ich habe mir angeschaut, welche von seinen Platten zum Beispiel bei unserem sehr geschätzten All Music hoch bewertet sind. Und ich würde aber zwischen den Platten, die All Music oder andere Foren hoch einschätzen und Platten, die weniger hoch eingeschätzt werden, persönlich nicht wirklich viele Unterschiede erkennen können.
Weißt du noch, welches dein erstes Fela Kuti-Album war?
Ja, definitiv. Und das ist auch das, was ich mir heute angehört habe. Es ist der Black President aus dem Jahr 1981 oder jedenfalls aus Anfang der 80er Jahre, wo zum Beispiel in einer wirklich guten, nämlich auch, wie soll ich sagen, disco-würdigen Version, und das ist deswegen wichtig, weil es damit auch diesem Werk eine echte Breite gegeben hat. Das ist damals von vielen meiner Freunde, die sich für Musik interessiert haben und Freundinnen rauf und runter gespürt wurden, zu Recht. Sorrow, Tears and Blood ist da gleich am Anfang der A-Scheibe drauf und mit dem ist er Gott sei Dank und zu Recht auch in die Populärmusik vorgedrungen, weil was bleibt, sind ja eben seine politischen Statements, für die man ihm eigentlich auch nicht nur musikhistorisch, sondern eben auch politisch dankbar sein muss, dass er da auch einer breiteren Öffentlichkeit bewusst gemacht hat, was in absolutistischen Regimen auf der südlichen Hemisphäre unseres Planeten in Afrika im Konkreten passiert ist.
Also, zur Diskografie möchte ich dann eh noch einiges sagen. Also mein erstes Album war zum Beispiel Live in Amsterdam, ein Doppelalbum aus 83. Aber wenn du jetzt diesen politischen Aktivismus angesprochen hast, das entstammt ja seiner Familie, würde man mal sagen, weil es ist überall, wo du über Fela Kuti was lesen kannst, wird seine Mutter erwähnt, die Frauenrechtsaktivistin in Nigeria war. Und sein Vater war, glaube ich, ein Pastor und Klavierspieler, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber diese politischen Aktivismus hat er von seiner Mutter und den hat er fortgeführt. Und er hat seit seines Lebens ja gegen die Militärdiktaturen in Nigeria gekämpft, also politisch aufbegehrt. Hatte dann auch gröbere Differenzen, ja. Also hatte einen Schädelbasisbruch, weil die Soldaten sein Studio da dem Erdboden glatt gemacht haben und war im Gefängnis, also hat ziemlich viel hinter sich. Und auf der anderen Seite wird er oft kritisiert von unseren lieben Moralaposteln, weil er angeblich frauenverachtend war.
Naja, also ich sage mal so, wenn man das, was sozusagen quasi für ihn spricht, ernst nimmt, würde ich sagen, man darf durchaus auch das ernst nehmen, was gegen ihn spricht. Warum sollten da die Quellen lügen? Für mich ist es deswegen spannend, weil zunächst einmal, es wird halt sicher eine sehr politisch-philosophische Sendung, sage ich mal, weil zunächst einmal wir ja alle als nicht nur als Musikinteressierte oder als Musiker, sondern ganz generell einfach als Menschen sehr, sehr ambivalent sahen. Und er hat das schön sozusagen durch sein Lebenswerk dargestellt. Dieses wirklich ernstzunehmende und, glaube ich, wirklich, also für mich sehr glaubwürdige politische Engagement, dass er ja auch, wie du gerade dargestellt hast, durchaus auch mit Blut bezahlen musste, Sorrow, Tears and Blood, aber dann auch dieser ausschweifende Lebenswandel offensichtlich, so ein bisschen wie man sich jetzt als Dümmling, ich oute mich hier mit als Dümmling, sozusagen quasi einen afrikanischen Häuptling vorstellt mit seinen Negerweibern. Ich sage es jetzt bewusst sozusagen so absolut nicht politisch korrekt, wie der kleine Peter sich das sozusagen eben vorgestellt hat damals. Ich glaube, das drückt ein bisschen auch das Dilemma des afrikanischen Kontinents aus, dass da sozusagen eine sehr ursprüngliche Lebensweise hineingeplatzt ist in eine politische Auseinandersetzung, wo man als Außenstehender, als naiver Amerikaner oder Europäer irgendwo sich nicht mehr auskennt. Nicht? Auf der einen Seite kann man das Aufbegehren gegen Gewaltregime total nachvollziehen und dann ist man vor den Kopf gestoßen, wenn man sich denkt, okay, dann würde man sich irgendwo einfach heiliger vorstellen, den Menschen, und das war er offensichtlich gar nicht. Er war frauenverachtend und sehr, sehr klischeebeladen in vielen Dingen. Ja, das lässt viele Fragezeichen offen, die interessanterweise seine Musik Gott sei Dank nicht offen lässt, weil die ist für mich sehr, sehr geradlinig und überzeugend. Eigentlich damit würde ich gerne sozusagen quasi noch so mal rund machen, was ich am Anfang gesagt habe. Seine schlechtesten Platten sind für mich am Ende des Tages auch nicht schlecht und nicht schlechter als seine besten Platten, finde ich, weil er mit jeder Platte eigentlich ein Statement hinterlassen hat und die Dichtheit seiner Musik, die er da bringt, die immer sehr, sehr hypnotisch ist eigentlich, die verlangt es auch gar nicht, dass da im höchsten Sinne komplexe musikalische Ansprüche erfüllt werden, sondern man soll nur den Arsch hochkriegen und das vielleicht sogar nicht nur physisch gemeint, sondern im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Arsch dann auch noch gleich das Hirn, das oben einen Meter weiter oben dran hängt, sozusagen auch in Bewegung bringen.
Ja, ich tue mir immer schwer mit diesen Vermengen von der Beurteilung des Werks und der Beurteilung des Künstlers. Ja. Wir haben das ja in den letzten Jahren des Öfteren gehabt. Ich glaube, das hat einmal begonnen mit Michael Jackson, wo man dann ernsthaft diskutiert hat, kann man jetzt seine Musik noch hören, weil er dieses oder jenes getan hat? Oder Woody Allen, kann man jetzt seine Filme noch schauen, weil er beschuldigt wird, dieses oder jenes getan zu haben? Ich finde diese Diskussionen ziemlich überflüssig und müßig, weil ich kann es sehr wohl, also für mich, trennen. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, wir beurteilen das alles natürlich immer aus der Sicht unserer Moralvorstellungen. Und wie du richtig gesagt hast, ja, das Dilemma des afrikanischen Kontinents, da spielt aber auch eine da rein, dass die Kultur ja komplett andere ist als bei uns. Und wenn der liebe Herr Kuti meint, sämtliche seiner Sängerinnen und Tänzerinnen in einer Zeremonie heiraten zu müssen, dann gehört halt immer beide Seiten dazu, nämlich derjenige, der heiraten will und der geheiratet wird. Ich glaube nicht, dass die Mädels dort gezwungen wurden, jetzt diese Hochzeit zu vollführen. Also weißt du, da ich tue mir schwer, das zu vermengen und das eine durch das andere zu beurteilen. Ja. Und wenn seine Mutter Frauenrechtlerin war, glaube ich, hat das schon auf ihn abgefärbt. Die Frage ist halt immer, was ist aus seinen Aussagen ernst zu nehmen? Wie weit spielt Zynismus und Sarkasmus da eine Rolle? Insofern möchte ich diese Beurteilung nicht machen.
Ich stimme dir vollkommen zu in allem, was du sagst, und würde nur ergänzen wollen, wenn man wirklich Künstler an ihrer dialektischen Persönlichkeit bewerten würde und dann sozusagen quasi damit auch ein Urteil über ihre Kunst fällen würde, was ja wirklich schon vom Gedanken her reichlich deppert ist. Aber wenn man das täte, dann würde wahrscheinlich 90% der Kunst durch den Rost fallen. Und ansonsten würde ich nur ergänzen wollen, wenn wir hier inzwischen mehr Hörer haben, dann hast du gerade wunderbare Möglichkeiten für einen kleinen Shitstorm provoziert.
Super, wunderbar.
Bestens. Mit der Behauptung, die ich durchaus aber auch wirklich sympathisch finde, auch wenn sie natürlich provozierend ist, dass da immer zwei dazu erklären. Am Ende des Tages ist da schon was Wahres dran. Also ja. Lass den Shitstorm über uns hereinbrechen.
Passt, ja. Wie viele Autoren aus dem 19. und früheren 20. Jahrhundert würden uns einfallen, die man dann nicht mehr lesen kann, soll, muss, darf, weil, ja.
Also in Wirklichkeit fallen mir ständig nur welche ein, wo ich sage, die fallen dann alle
genau.
Raus. Das fällt mir fällt überhaupt niemand ein. Zumindest ist nicht die, die ich lesen würde, hören würde, als bildete Künstlerinnen und Künstler bewundere, als Musikerinnen bewundere. Da fällt dann, irgendwo hat jeder Leichen im Keller. Ja. Wobei, in Wirklichkeit, du, fallen mir trotzdem jetzt gleich da unser lieber Miles und unser lieber John ein. Und da war natürlich eindeutig schon der Miles Davis der Bad Guy und der John Coltrane schon der bekehrte Good Boy am Ende des Tages.
Ja, ja, okay. Ja, aber das, wir hören wir mit Vorliebe beide.
Ja.
Wenn wir vielleicht zu seiner Diskografie kommen, ich habe da eine Liste, die aber auch nur eine Auswahl darstellt. Das fängt 1969 an. Ich glaube, es gibt aber frühere Aufnahmen auch. Und es geht bis 1992. Gestorben ist der Fela Kuti ja, warte mal, 1997. Also er ist auch keine 60 Jahre alt geworden. Das Gute an seinen Alben ist, dass man sie eigentlich fast alle im Moment wieder kriegt. Es hat zeitlang, war es glaube ich sehr, sehr schwierig und dann ist das alles auf CD wieder erschienen und die CDs haben da ein bisschen den Vorteil, dass da bisher unveröffentlichte Titel auch dazu kamen oder dass halt zwei Alben oft zusammengefasst wurden, was daran liegt, dass die Stücke ja relativ kurz waren, also eine Plattenseite gefüllt haben, aber halt dann doch nur 13 Minuten oder so. Und jetzt, seit kurzem, gibt es auch diese Boxen, diese LP-Boxen, ich weiß nicht, ob du schon mal drüber gefallen bist über die. Die werden zusammengestellt von der Familie, von Freunden der Familie und die beinhalten dann immer also 7, 8 frühe Alben. Also kaufen kann man heute alles. Ich habe vor kurzem auch eine mal zugeschlagen bei einer Box.
Welche hast du zugeschlagen?
Ach, warte mal, das Boxset Nummer 5 ist es.
Was ist da drauf?
Sachen, die ich da jetzt nicht nennen kann. Ich habe sie auch nicht hier, aber das sind Alben, die reichen von 1971 bis 1989. Ja?
Okay, weil also die halt, quer durch den Gemüsegarten.
Ja, ja, weil ja. Die hat, glaube ich, sogar sein Sohn zusammengestellt, der Femi Kuti. Und es gibt also mittlerweile mindestens 5 Box-Sets.
Ja. Mir ist nur aufgefallen, ich probiere es noch ein drittes Mal, dass sehr, sehr viele seiner Platten momentan, wirklich Platten, als Vinyl, sogar in den Original, sage ich mal, Ausgaben oder sehr schöne Reissues, die wirklich, wo sie versuchen, das Original in einer wunderbaren Weise zu ikonisieren, am Markt sind. Ich habe jetzt einfach nur mal so auf die Schnelle geschaut, was es da so am Markt gibt und das geht über zum Beispiel eine von seinen sicher spannendsten Platten aus dem Jahr 1973, Gentleman, über die Jacquara, die ich als CD zu Hause habe, die ist auch inzwischen, glaube ich, wieder als Vinyl zu erhalten. Fehlers London Scene aus dem Jahr 1971 ist auch zu kriegen, glaube ich. Also da ist sehr, sehr viel momentan am Markt. Abgesehen davon, dass natürlich wie immer Discogs eine gute Quelle ist, um sich einzudecken. Aber es ist da wirklich einiges auch wieder neu zu kriegen. Und man sollte zuschlagen, wenn man weiß nicht, wie lange diese Sachen am Markt sind. Ne?
Gerade jetzt kommt ein neues Album raus, Doppelalbum Roffa Roffa Fight, im Gelb und Grünem Vinyl. Als Doppelalbum.
Wer es braucht, dann schnell zuschlagen.
Genau. Und mein Lieblingsalbum, das gibt es auch auf Doppel-LP. Um genau zu sein, glaube ich, sind 3 Seiten bespielt, die 4. nicht. Und zwar ist das Album Live with Ginger Baker aus dem Jahr 1971.
Ja, ja.
Das ist mein Highlight.
Ja. Ich würde gerne noch ergänzen wollen, ein von mir sehr, sehr geschätztes Album von ihm ist auch noch aus dem Jahr 1977, Zombie. Und auch dieses kriegt man auch momentan wieder als Vinyl.
Ja, das wollte ich auch gerade ergänzend erwähnen. Zombie ist, habe ich als CD, Neuausgabe. Und auf Zombie gibt es einen sehr, sehr interessanten Bonustrack drauf. Nämlich ein Song oder ein Stück aufgenommen beim Jazzfest Berlin 1978. Mhm. Und dieses Jazzfest Berlin 78 oder dieses Konzert ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Wenn du dieses Stück anhörst, dann hörst du die Leute permanent pfeifen.
Aha.
Und ich habe das nachgelesen, was eigentlich passiert ist damals. 1978 war es also Vela Kuti mit seiner, wie hat die Band damals geheißen, Afrika 70, glaube ich, eingeladen zum Jazzfest und hat da 2,5 Stunden gespielt, was den Veranstaltern schon mal viel zu lang war, ja, weil das war nicht im Plan. Und das Publikum ist 2,5 Stunden lang gesessen und hat ihn ausgepfiffen, weil sie, also nicht das Ganze, aber ein Teil davon, die haben die Musik nicht verstanden. Die haben da immer Zwischenrufe wie No Disco, No John Travolta gerufen. Und ja, es ist ein bisschen seltsam. Ja. Die haben das also, die Musik, die der Vela Kuti dort gemacht hat, nicht als Jazz verstanden. Das war ihnen zu weit weg von Jazz.
Na gut, da muss man dazu sagen, man muss den Jazzbegriff, ich glaube, so wie wir das ja auch tun, schon einmal sehr weit fassen, um den Vela Kuti dort unterzubringen. Aus meiner Sicht ist es absolut berechtigt, dass man das tut.
Darf ich nur kurz einwenden, also denk ans Jazzfest Wien, ja, was dort dann nicht Jazz gespielt
wird. Naja, das ist ein schlechtes Beispiel für mich, weil das Jazzfest Wien ist eben ein schlechtes Beispiel, ja, wie breit Jazz gefasst wird, weil da finde ich mich dann wirklich in den letzten Jahren nicht nur wieder, um da gleich einmal sozusagen ein bisschen negative Werbung zu machen für das Jazzfest, muss man leider sagen. Aber der Vela Kuti gehört für mich allein schon deswegen dazu, weil er für mich, wenn du so willst, ein bisschen ein Missing Link ist oder letztendlich vielleicht sogar eher die Alternative, wohin sich, wie soll ich sagen, der Jazz weiterentwickeln konnte, wenn er die afrikanischen Wurzeln, wenn er sich auf seine afrikanischen Wurzeln besinnt. Das ist für mich eines der spannenden Dinge, weil es haben sich ja unsere großen Ikonen des Jazz, und das haben wir ja in ganz, ganz vielen Gesprächen auch schon breitest ausgewalzt, auch natürlich auf ihre afrikanischen Wurzeln, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen bezogen und sich ihrer Wurzeln erinnert. Der Afrobeat ist eine ganz, ganz eigene Art, damit umzugehen. Wo man ja dazu sagen, der ist ja auch nicht in Amerika entstanden. Nichtsdestotrotz, man könnte sogar fast sagen, dass es vielleicht wirklich the other way round ist. Während wir die afrikanischen Wurzeln bei den US-Jazzern ganz anders erleben, ist es so, wenn sich dann die Leute, die aus Afrika kommen, selber nach außen wenden, dann finden sie eine ganz eigene Art, das zu tun. Und im Grunde ist der Vater von dieser ganzen Geschichte durchaus wahrscheinlich der Vela Kuti gewesen. Ich möchte jetzt sozusagen quasi auch meinen eigenen Einwand von ganz zu Beginn der Sendung zumindest aufnehmen. Ich glaube, wir werden den Bogen heute nicht mehr spannen können, weil wir schon so tief in den Vela Kuti-Kosmos eingedrungen sind. Aber ich möchte es zumindest erklären und vielleicht machen wir dann dazu eine zweite oder spätere Sendung. Für mich gibt es nämlich sozusagen den großen Counterpart zum Vela Kuti, der auch aufschlüsselt, in welche Richtung es auch gehen kann, wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen weniger politisch, sondern mehr so mit diesem Lebens- und Selbstverständniskosmos Afrikas betrachtet. Und das ist für mich Freund Manu Dibango. Wie stehst du zum Manu Dibango, Stefan?
Gar nicht. Also. Ich hab da keinen Bezug zum Manu Dibango. Ich bin nie in die Musik eingedrungen. Ich kenne ihn natürlich, aber das ist nichts, was mich jemals interessiert hätte.
Ja, schwere Empfehlung, das zu tun an dich und auch an alle anderen, die uns da zuhören. Ich möchte nur sozusagen 2, 3 Sätze dazu verlieren. Das Wesentlichste habe ich, glaube ich, eh schon eingangs gesagt. Wenn der Vela Kuti derjenige ist, der die politische Dimension der Afrika, ich möchte nicht sagen Problematik, sondern Thematik in die jazzmusikalische Geschichte eingebracht hat, dann ist der Manu Dibango derjenige, der Verständnis für Afrika über die freudvolle Kultur. Nicht nur, er hat durchaus auch Kritisches verarbeitet in seiner Musik, aber wenn man sie hört, merkt man das sofort. Das ist dann alles viel schneller, noch mehr funky und drückt stärker aus, wie freudvoll und relaxed möglicherweise der afrikanische Kosmos sich für den wenig Eingeweihten darstellt. Und wenn man dann beide sozusagen zusammen in einen Topf hineinschmeißt, dann ist es zumindest mir so als junger Mensch gegangen, dass ich einen sehr, sehr starken Bezug zu Afrika gekriegt habe. Und das waren für mich dann die Wurzeln, sich überhaupt sozusagen ein bisschen mehr auch geschichtlich der Welt zu öffnen. Und das ist auf jeden Fall, finde ich einmal, eine würdige Geschichte, die man mit der Musikbeschäftigung durchaus auch angehen kann, dass man einfach seinen Kopf öffnet für den Rest der Welt über die Musik und ihre unterschiedlichen Zugänge zu Ästhetik sozusagen.
Ja, jetzt haben wir so zwei Pole, den Fela Kuti auf der einen Seite, den Manu Dibango auf der anderen Seite. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass das die beiden einzigen afrikanischen Musiker sind, vor allem im Jazz. Es gibt Dutzende und viele, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Eine Sendung über den afrikanischen Jazz würde ja wahrscheinlich viele, viele Stunden dauern.
Stefan, du hast zu Recht vorgeschlagen, dass wir es Afrobeat nennen.
Wenn wir kompetent wären, ja.
Ja, nein, ich würde mich auch halten an den Vorschlag, dass das Ganze Afrobeat sein soll, weil es ist dann eine sehr enge Geschichte, zu Recht. Und in den Afrobeat würde ich gerade eben noch einmal den Manu Dibango hineinlassen, mit einem gewissen Augenzudrücken. Und das viele andere, ich habe mir Sachen angeschaut, die ich auch zu Hause habe, was auch unter afrikanischen Jazz hineinfällt, das ist so eine breite Geschichte, die den Rahmen total sprengt.
Natürlich, komplett.
Super spannend, aber viel zu breit
für
das heutige Thema.
Aber Afrobeat stirbt nicht aus. Ja? Also Fela Kuti hat ja in seinem Sohn, dem Femi Kuti, einen würdigen Nachfolger, und jeder, der den Fela schätzt und kennt, kennt sicher auch die Musik von Femi Kuti. Es gibt dann noch den Sean Kuti, der auch Musik macht, da weiß ich wenig drüber. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und was ich wirklich noch hier loswerden möchte, ist den Tipp für das Antipalas Orchestra oder Antipalas, glaube ich, heißen sie jetzt nur, einer New Yorker Band, die Tradition des Afrobeat komplett fortsetzt. Aber einen haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, ja, einen, der eigentlich eine eigene Sendung verdient und der ja gemeinsam mit Fela Kuti den Afrobeat sozusagen geboren hat, nämlich sein Schlagzeuger. Mhm. Tony Allen, vor kurzem leider verstorben, im hohen Alter, war, ich glaube, 20 Jahre lang in Fela Kutis Bands, hat auch seine Soloprojekte gehabt und ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem wirklich extrem gefragten Session-Musiker geworden, hat auch bei anderen Bandprojekten, britischen Bandprojekten, viel mitgespielt. Und ist für mich einer der herausragendsten Schlagzeuger überhaupt.
Ja, und letztendlich bis zu einem gewissen Grad empfinde ich ihn als den musikalischen, wenn man sagt, dass der Fela Kuti der politische Kopf des ganzen Afrobeat
ist, war, der musikalische,
ne? Ist er eigentlich das musikalische Herz. Wenn man sich zum Beispiel eine ganz wichtigen Platten aus dem Jahr 1978, No Accommodation for Lagos zum Beispiel, anhört, dann merkt man sozusagen quasi, wie stark der Tony Allen eigentlich den Afrobeat geprägt hat. Und zu Recht ist er sozusagen quasi eine eigene Größe und eben nicht nur der Schlagzeuger vom Fela Kuti gewesen.
Großartiges Album übrigens.
Ja, ja. Tolles Album, da gibt es einige, und er hat ja bis in die 2000er Jahre hinein durchaus spannende Musik gemacht. Das Letzte, was mir noch irgendwo aufgefallen ist, ist aus dem Jahr 2002, Home Cooking, das auch noch irgendwie sehr, sehr, sehr scharf ist. Aber ich sage mal, seine auch politische Bedeutung letztendlich und seine musikgeschichtliche liegt wahrscheinlich wie die vom Fela Kuti schon so ab Mitte der 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein. Da hat er auch bedeutende Werke geschaffen, die man teilweise heute auch wieder kriegt übrigens.
Ja, also ich würde es sogar jetzt wirklich erweitern, weil ich diese Bandprojekte erwähnt habe. Er war ja Mitglied von The Good, The Bad and The Queen. Die haben in den in den Nullerjahren Alben aufgenommen. Er hat mit dem Jimmy Tenor was gemacht. Er hat Rocket Shoes and the Moon, da war er auch beteiligt. Er hat sehr viel mit dem Damon Albarn gemacht, dem ehemaligen Blur-Sänger, eben auch in der Band The Good, The Bad and The Queen. Und Alben sind bis zuletzt rausgekommen, sogar 2020 noch eine Kooperation mit Mew Masekela. Mhm. Ja, und ja, und jetzt hat er uns halt verlassen. So ist es mit dem Tonellen. Aber der Polyrhythmus, den er da in die Musik gebracht hat, das hat kaum ein anderer gekonnt, würde ich mal sagen. 2020 ist er gestorben übrigens. Für mich war es, ist es irgendwie so, als wäre es erst heuer gewesen, na, 2020.
Du bist scheinbar ein großer Fan von Tony Allen.
Ich bin ein großer Fan von Tony Allen, absolut. Mhm. Ja, und das Album, das du erwähnt hast, aus den 70er Jahren, das ist wirklich eins der großartigen Alben des Afrobeat. Mhm.
Du hast erwähnt, dass der Afrobeat sich eigentlich bis in die Jetztzeit hineinzieht, und zwar eben nicht nur quasi, weil er andere inspiriert hat, sondern wirklich als Afrobeat auch melodisch und rhythmisch erkennbar. Und da stimme ich dir absolut zu. Und ich habe mir die Aufgabe gemacht zu schauen, welche von den Scheiben, die ich teilweise sogar selber besitze oder die ich zumindest kenne, könnte man denn eigentlich guten Gewissens dem Afrobeat zuordnen. Das ist gar nicht so einfach, aber ich habe eine gefunden, die absolut passt. Wenn man jetzt natürlich einmal davon absieht, dass die Art und Weise, wie der Fela Kuti und seine sozusagen musikalischen Wegbegleiter mit der Tony Allen eigenständig Afrobeat interpretiert haben, weil so hat es überhaupt kein anderer gemacht, da würde dann auch der Manu Dibango nicht hineinpassen. Aber wenn man sagt, dass der Manu Dibango sozusagen so quasi in die gleiche Kerbe fällt, dann gibt es schon ganz gezielte Musiker und Alben, die absolut auch bis zur Jetztzeit unter den Afrobeat einzuordnen sind. Und da würde ich gerne eine kleine Empfehlung abgeben, von der ich glaube, Stefan, dass du sie auch nicht kennst. Mhm. Und zwar ist das der Mamadou Diabaté. Ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus.
Ja, den kenne ich schon, den Namen, aber.
Und wenn man seine Musik. Wenn man seine
fragst Musik, nach einer bestimmten Musik.
Ja, ja, nein, und wenn, wenn du ihn googeln wirst, dann wirst du merken, dass er nicht wirklich mit dem, was er selber macht, unter den Afrobeat fällt. Aber da gibt es ein Projekt, das für uns als Österreicher
Ich habe da eine Toumani-Diabaté, meinst du denn? Toumani.
Nein, sondern die Scheibe heißt Mamadou Diabaté und
Das ist ein anderer, okay.
Bekadia oder Bekadia.
Gibt viele Diabatés, sehe ich gerade.
Ja, ja, ja. Okay. Nein, da gibt's, ja, ich glaube, das ist eine Familie oder vielleicht hassen es so für Afrikaner Diabaté, mag sein.
Wie ist das Album?
Dieses heißt Mamadou Diabaté und Bekadia oder Bekadia. Und das ist ein Musikprojekt, das er mit österreichischen Musikern gemacht hat und teilweise, glaube ich, Deutsche auch. Weil der Achim Tang, das ist ein genialer Co-Musikdirektor sozusagen bei diesem Projekt, Bassist. Ich glaube, der Achim Tang ist zwar in Österreich lebend, aber ist deutsch gebürtig. Da sind dann Leute wie der Werner Wurm auf dem Trombon dabei oder der Thomas Berghammer auf der Trompete und der Mamadou Diabaté auf seinen traditionellen Instrumenten, der Djembe, Balafon heißt, glaube ich, dann dieses andere afrikanische Instrument. Und die Scheibe heißt
ja,
Sirafila. Sirafila heißt die Scheibe.
Kann man buchstabieren.
S-I-R-A Friedrich Ida Leopold Anna Sirafila. Und ist, glaube ich, auch zumindest secondhand irgendwo erwerbbar. Ist auf Extraplatte erschienen im Jahr 2003 und ist ein zeitloser Klassiker aus meiner Sicht, der so wirklich in die freudvollere Schiene des Afrobeat hineinschlagt. Und das finde ich vor allem deswegen nett, weil der Diabaté ansonsten mit seiner Musik schon durchaus in die sehr ethnologische afrikanische Richtung arbeitet. Das zeigt aber, wie sehr der Afrobeat sozusagen bis heute in seiner ursprünglichen Form noch lebendig ist für mich.
Okay.
Also, wobei bis heute mit einem kleinen Abstrich, weil das ist die Scheibe ist auch schon aus dem Jahr 2003. Aber ja, man könnte schauen, ob sich in den letzten Jahren auch noch was getan hat. Wäre durchaus auch wert, das zu tun.
Kann man gebraucht kaufen als CD? Ab 3,43 Euro.
Na bitte, schau.
Okay, gut. Alles klar. Gut. Heute muss ich sagen, dass man ja dem Thema wahrscheinlich wieder mal nicht gerecht geworden sind, aber trotzdem jetzt genug gelabert haben. Und deswegen das jetzt beenden.
Oder dieser Podcast, ist eine einzige Themenverfehlung und die Zuhörer zeigen es uns auch.
Es ist keine Verfehlung, aber es ist halt ist oft schwierig, über alle Themen erschöpfend zu reden und dabei einen gewissen Zeitrahmen nicht zu überschreiten. Ich kenne Podcast-Folgen, die 2 Stunden dauern. Ich verstehe nicht, wer sich das anhört.
Ich denke mir das oft. Ich verstehe zwar auch nicht, warum man uns hören sollte, aber ich verstehe auch nicht, warum man andere Podcasts hören sollte, die dann sozusagen quasi Bestseller sind. Jetzt kürzlich erst, was heißt kürzlich? Heute habe ich irgendwo, bin ich drüber gestolpert über einen Podcast, der offensichtlich abgeht wie die Feuerwehr, der über den Wahnsinn der Fußballweltmeisterschaft, im arabischen Raum, die jetzt dieses Jahr im Dezember stattfinden soll. Ich weiß jetzt gar nicht, in einer von den arabischen Ländern, du weißt es möglicherweise, weißt du, na, du weißt es auch nicht, du
bist ja. Katar.
Genau, ja. Also bitte, ja, wunderbar. Und der geht ab wie die Feuerwehr, super spannend. Herzliche Gratulation an den Schöpfer oder die Schöpfer dieses Podcasts. Ich finde, unserer geht auch ab wie die Feuerwehr und sowas ist entweder interessant für jemanden oder
gar. Und warum soll man sich das auch hören? Da muss man Fußballfan und Weltverbesserer sein, oder?
Wahrscheinlich. Und das spricht zum Beispiel für uns. Bei uns muss man weder Weltverbesserer noch Fußballfan sein.
Genau. Gut. Bevor wir uns jetzt in einen Wirbel reinreden, machen wir für heute Schluss. Jetzt hätte ich fast den Hinweis vergessen. Ich weiß nicht, ob wir noch zusammenbekommen nach der langen Sommerpause. Wir sind zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf der Homepage letscast.fm, dort einfach suchen nach das Jazzgespräch. Dort kann man auch Feedback hinterlassen. Es gibt für diese Sendung voraussichtlich eine Spotify-Playlist, wenn ich mich aufraffe, eine zu erstellen. Und wir sind auf noch einer Seite, ich glaube meinmusikpodcast.de. Das ist dein Baby.
Ja, aber auch nur deswegen, weil ich irgendwo quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin und dann es geschafft habe, uns dort irgendwie auch landen zu lassen. Weil ansonsten höre ich dir wie immer bei diesen Hinweisen nur mit Ehrfurcht zu, weil ich merke mir den ganzen Quarrel nicht. Ich sollte ein bisschen das Ganze ernster nehmen, fürchte ich. Wie auch immer, danke für die Hinweise, lieber Stefan. Tschüss du und tschüss ihr da draußen. Ich verabschiede mich in den wohlverdienten Ruhestand.
Aber nur für 2 Wochen.
Na, sagen wir mal für 2 Wochen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Also, tschüss.
Okay, wird euch tschüss. Baba.